Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast ist heute eine Frau, die ihr Leben lang gern gezeichnet hat und die aus ihrer Leidenschaft für Schönes einen Beruf machen konnte. Eva Mücke, heute 83 Jahre alt, Modezeichnerin, hat jahrzehntelang für Frauen in der DDR entworfen und auch unterrichtet an der Berliner Hochschule für angewandte Kunst in Weißensee. Frau Mücke, herzlich willkommen erstmal.
Ja, guten Tag.
Ja, leider können wir uns nicht sehen. Liegt womöglich ein Zeichenblock und ein Zeichenstift gerade in Griffnähe?
Ja, ganz bestimmt. Das ist immer da bei mir.
Immer?
Ja, immer, immer, immer. Ja, es ist so, dass auch meine Studenten, die ich hatte, immer gesagt haben, dass ich durch das Zeichnen mich am schnellsten ausdrücken kann. Besser als mit dem Wort. Und ich habe immer gezeichnet, weil es ging mir von der Hand und ich habe es auch sehr gern getan.
Schade, dass man Interviews nicht zeichnen kann, Frau Mücke. Was haben Sie denn zuletzt gezeichnet?
Das ist eine Italienerin, eine Frau, die sich verkleidet und sie trägt fantasievolle Kostüme, eine Verkleidung, Irritationen zeigt sie und mir macht es unglaublichen Spaß, diese Irritation aufzuzeigen. Man kann ja auch in der Zeichnung oftmals Wahrheiten aussprechen oder verstecken. Insofern ist die Zeichnung für mich eine Illusion und eine Traumwelt. Ja, genau.
Entwerfen, nähen und zeichnen bestimmen das Leben von Eva Mücke. 1937 geboren in Rostock. Vor kurzem gab es noch eine Ausstellung in Berlin mit einem ganz wunderbaren Titel: Die Magie des Drunter, Drüber und Dazwischen. Frau Mücke, wenn man ein wenig über diesen Titel ventiliert, deckt er ja eigentlich das ganze Leben ab. Was gab es denn da zu sehen? Drunter, Drüber und Dazwischen.
Ja, es sind Visionen, es sind Träume, wo der Mensch Kleidung trägt, wo er sich verkleidet, wo er Maskerade macht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal eine Reduktion auf eine einfache Linie und manchmal ganz, ganz viele Linien, ein Gespinst von Linien. Das ist sehr unterschiedlich. Das war diese Ausstellung. Ich habe nie das professionelle Umfeld verlassen. Also die Figur, die Frau. Von mir gibt es keine Landschaftszeichnung. Ich bin immer dabei geblieben. Es ist immer die Frau in der Verkleidung.
Und wer hat diesen wunderbaren Titel erfunden? Die Magie, das Drunter, Drüber und Dazwischen?
Naja, ich glaube, das hat meine Tochter erfunden, weil man ja natürlich, wenn man Ausstellungen hat, immer sucht, wie kann man das interessant gestalten, was für einen Titel findet man, dass das Publikum aufmerksam wird und es sehen möchte.
Der Sinn für Schönes, auch für eine gewisse Eleganz, der zieht sich bei Ihnen durchs ganze Leben. Galt das schon von klein auf an?
Ja, ich habe als kleines Mädchen Ruhe und Erfüllung gefunden, indem ich zeichnete und mit meinen Farben irgendwo hingegangen bin, wo ich ganz alleine war. Warum, weiß ich nicht. Ich habe es sehr gerne getan. Ich fühlte mich wohl dabei, habe natürlich dann auch experimentiert. Also ich habe auch mit Stoffen versucht zu arbeiten als Kind.
Gehen wir mal zurück, 1937 geboren in Rostock, ein Kriegskind. Das sind wohl auch die Jahrgänge, die von klein auf gelernt haben, lernen mussten, ich sag mal, aus nichts was zu machen.
Ich denke ja, also es war wenig da und man hat schon versucht, irgendwie fantasievoll etwas zu gebären, ja.
Schöner Ausdruck, fantasievoll was zu gebären.
Ich muss auch Folgendes sagen, dass ich mit den Zeichnungen, die ich angefertigt habe, irgendwie einer kleinen Pflicht nachkommen musste. Ich musste unsere Ziege hüten im Wald. Sie uns Milch gab und die Familie versorgte. Und das habe ich auch gern getan. Ich habe diese Ziege mitgenommen und diese Ziege war ganz besonders besessen darauf, frisch gemalte Zeichnungen mit Farbe zu fressen. Sie zog mir die richtig unter den Händen weg. Da war ich manchmal sehr traurig drüber, aber ich konnte nichts ändern. Ich habe sie trotzdem geliebt.
Welche Lieblingsfarbe hatte denn das kleine Vieh?
Weiß.
Weiß. Die Ziege frisst weiß. Das haben wir jetzt gelernt. Eva Mücke, wer hat Ihnen denn vielleicht schon als Kind das Nähen beigebracht? Lag das in der Familie?
Meine Mutter war Schneiderin und hat in jungen Jahren für Kundschaft gearbeitet. Ich glaube, sie war sehr tüchtig und schnell. Möglicherweise habe ich das daher. Mein allererstes Kleid, das war ein Mantel. Und das habe ich nicht mehr, aber ich weiß genau, dass ich natürlich die Schnittkonstruktion nicht beherrschte. Und ich habe es einfach so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war sehr eigenwillig geworden, kann ich nur sagen.
Eva Mühe, der die Ziege immer das Weiß weggefuttert hat und die dann von Kindheit an einen Blick hatte für das Schöne, vielleicht auch für das Elegante, hat von der Pike auf gelernt. Eine Schneiderlehre, dann eine lange technisch-gestalterische Ausbildung, erst an der Hochschule für Bekleidungsindustrie und dann in Weißensee an der Künstlerischen Hochschule. Warum musste die noch folgen?
Ja, das kann ich sehr gut beschreiben. Ich war nach Absolvierung der Ingenieurschule schon perfekt in der Schnittgestaltung, im Entwurf nicht. Ich fühlte mich nicht gut ausgebildet und habe immer gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Es muss doch noch etwas anderes geben. Ich war damals nicht so umsichtig, dass ich die Hochschule für bildende und angewandte Kunst gefunden hatte. Sie gab es aber schon in Berlin. Das war eine Schule, die 9 Fachgebiete hatte. Einmal die bildende Kunst, Malerei, Bildhauerei und dann sehr viel angewandte Bereiche, Produktdesign, Bühnenbild, Modedesign, Keramikdesign, Textildesign. Und diese Schule bot ein Grundlagenstudium an, das dauerte 2 Semester. Und diese beiden Semester waren hervorragend. Ich kann gar nicht ausdrücken, was das für mich bedeutete. Es waren Lehrer, die mich unglaublich faszinierten. Es wurde sehr viel gezeichnet. Es gab für alle, egal was sie werden wollten, ein Naturstudium. Grafische Techniken wurden ausprobiert. Die Auseinandersetzung mit Farbe und mit Raum, mit Bild und mit Schrift. Das Besondere an dieser Schule war noch, dass man uns sagte, ihr habt Zeit. Man braucht Zeit, um künstlerische Dinge zu begreifen, das auch um sie zu verstehen. Und diese Zeit gab uns diese Schule. Es war ein wahnsinniger Luxus, wenn ich das heute betrachte, aber es war so. Mhm. Man meinte, legen Sie sich nicht so zeitig fest, überlegen Sie noch mal, wo Sie wirklich hin möchten, was Sie studieren möchten. Und das war für mich das, was ich eigentlich wollte. Da fand ich mich richtig. Und diese Schule hat mir einen Zukunftsglauben geschenkt. Das ist unglaublich. Es konnte alles nur schöner und besser werden.
Klingt nach einer überaus erfüllten Lebenszeit. Diese Hochschule hat einen sehr guten Ruf, nicht zuletzt, weil sie so auch Bauhausideen aufgenommen hat.
Genau.
Das Miteinander von Funktionalität und Ästhetik.
Wie Kopfwerk haben sie und Hand, Kopfwerk und Handwerk, die
Kopf,
loteten
Herz und
sich
Hand.
Wirklich. Ja, ganz genau, die loteten sich aus, ja.
Darüber hinaus, Frau Mücke, waren die Bauhäusler aber auch berühmt-berüchtigt für ihre heftigen Partys und Feten. Konnte Weißensee da mithalten?
Also wir haben, als ich studierte, sehr schöne Faschinge gefeiert. Und wir durften auch alle Räume der Hochschule ausgestalten und selber dann zum Feiern benutzen. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also das muss ich schon sagen. Wir haben auch gefeiert.
Sie sind dann gelandet in den frühen 1960ern am Modeinstitut der DDR. Frau Mücke, das kennt heute keiner mehr. Was war das?
Das Modeinstitut der DDR war zunächst ein Institut für Bekleidung. Also die Regierung hatte damals die Idee, die einzelnen Betriebe, die ihre eingefahrene Produktion hatten, lenken zu müssen. Das heißt, um die Bevölkerung zu befriedigen, sollten sie bestimmte Sortimente so gestalten, wie das Modeinstitut ihnen das vorgeschrieben hat. Und deshalb nannte sich auch die Arbeit des Modeinstitutes Industrieanleitung. Das heißt, ja, also die Industrie sollte das so fertigen, um das Angebot aufzubessern. Designerinnen aus den Firmen aus der ganzen Republik kamen sehr gerne zu den Schauen. Sie kauften natürlich in Berlin Bananen und Apfelsinen, weil es die in der Republik nicht gab. Aber die Umsetzung konnten sie nicht betreiben. Die Firmen hatten ja ihre Planung. Da gab es den Fünfjahresplan. Und wenn also das Modeinstitut Dinge machte, wie zum Beispiel damals die Maxi-Mäntel, auf einmal wurden die Mäntel lang, das war nicht möglich. Es war ein erhöhter Materialverbrauch, es war nicht realisierbar, das konnten sie nicht machen. Also war das ewig eine Farce, eine schöne Kollektion halbjährlich haben wir gemacht und der Industrie auch angeboten, aber realisieren konnten sie das nie. Deshalb hat sich das Angebot auch nicht verändert.
Frau Mücke, ich wollte noch mal nach Ihnen fragen, wenn man einen Entwurf hat und ich habe mir die angesehen, die sind eigentlich zeitlos elegant, sehr klassisch, nichts, was irgendwie überkandidelt wirkt, aber dann kommt so der volkseigene Betrieb und sagt, aus drei Hosentaschen machen wir erstmal eine oder der Mantel wird 20 Zentimeter kürzer, stoffbedingt. Wie war das für Sie, die ja auch Träume verwirklichen wollte?
Naja, es war sehr schwer. Also wir haben zum Beispiel Glockenröcke empfohlen aus bestimmten Materialien, die auch wieder vom Institut beeinflusst worden sind. Wir hatten ja auch im Institut Weber sitzen und die in der Weberei Stoffe probierten oder herstellen ließen, wo das Material einfach weich fiel. Und wenn wir Glockenröcke zum Beispiel entworfen haben, wir haben die nicht wiedergekannt, die standen wie Bretter.
Material macht ja auch viel mit jedem Entwurf. Ich habe so ein paar Namen gelernt, die ich nicht kannte, Frau Mücke. Dederon, Lederol und Malimo. Was ist denn das?
Malimo, ja.
Malimo. Malimo. Auch noch falsch gesprochen.
Malimo.
Malimo.
Malimo ist eine Ware, die ganz typisch nur für die DDR war. Und zwar wurde sie entwickelt in Limbach-Oberfrohna. Der Hersteller hieß Mauersberger, also deshalb der Name Mauersberger, Ma Limbach, Ma Limo. Es war ein Gewirk, wo Fäden flott gelegt wurden und quer darüber diese Fäden maschinell befestigt wurden. Ach Gott, das war nicht schön. Es war insgesamt nicht schön. Erstmal war das Gewebe viel zu locker. Es war einfach zu offen. Firmen haben daraus Kleider gemacht und ich kann jetzt eine schöne Sache erzählen. Ich kriegte eine Serie Malimo-Kleider mit buntem Druck und ich war zu der damaligen Zeit bei der Redaktion Sibylle und der Arno Fischer, einer der Fotografen, sagte zu mir, naja, wie fotografieren wir denn diese Serie? Ach, sagt er, ich habe eine Idee. Wir gehen auf die Berliner Dächer und fotografieren das bei Nacht. Wir sind auf die Berliner Dächer gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Die Stadt lag im Dunkeln, hatte aber 1000 Lichterblitzen. Und es war eine wunderschöne anzubetrachtende Serie in der Sibylle, aber entsprach nicht den wahrhaftigen Modellen, wie sie wirklich aussahen. Wir wollten sie auch eigentlich alle nicht tragen.
Dahin würde ich gerne noch mal zurückkommen, Frau Mücke. Man träumt doch dann von schönen Stoffen, ordert innerlich Samt, Seide und Organza und kriegt dann Malimo und Lederol. Den Sinn nach Schönheit befriedigt es nicht, um es mal ganz neutral zu formulieren.
Ja, das war so. Aber wissen Sie, wir kannten es nicht anders. Und wir wussten, es war ein Problem. Aber wir hatten auch noch eine andere Idee. Und die haben wir alle mitgetragen. Und zwar vor allem etwas tragen, was man im Alltag braucht. Eine Mode, die den Menschen, die hatten ja die Gleichberechtigung, die den Menschen im Alltag tragen kann. Darum ging es. Und das haben wir alle mitgetragen. Das fanden wir gut.
Eva Mücke ist uns zugeschaltet als junge Modezeichnerin in der DDR. Erlebte sie auch, wie Träume und Mangelwirtschaft aufeinanderprallten. Frau Mücke, aber einmal muss es eigentlich ja jede Kollektion gegeben haben zum Vorführen. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was passierte eigentlich mit den edlen Teilen, wenn die Fotomodelle, die Mannequins, die wieder ausgezogen haben, wo kamen die eigentlich hin, die gelungenen Entwürfe?
Ja, die gingen zurück ins Modeinstitut. Es war ja Eigentum des Modeinstitutes. Sie blieben erst eine Zeit lang dort, um bestimmte Recherchen auch abzuklären. Aber dann wurden sie verkauft. Man konnte das hin und wieder kaufen.
Frau Mücke, Hand aufs Herz. Haben Sie mal so ein richtig schickes Teil da abgestaubt für sich selber und das auch irgendwo ausführen können?
Nein, eigentlich nicht.
Wie schade.
Habe ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe mich darum nicht bemüht, ja.
Sie sind dann weitergezogen und kamen zum Exquisit. Muss man heute aber, glaube ich, auch erklären, Frau Mücke, was waren das für Läden, Exquisit?
1969 habe ich schon dafür gearbeitet. Das heißt also, ich wurde angesprochen und arbeitete mit etwa 5 Leuten im Team dafür. Wir wussten aber nicht, wo es hergestellt wird. Wir wussten nicht, welche Materialien wir bekommen. Uns wurde nur gesagt, ihr bekommt alles das, was ihr wollt. Es war ein Traum für uns. Wir waren so fasziniert und wir haben natürlich gearbeitet, weil seit 68 war ja die Regierung sehr frustriert und hat eingesehen, dass das Bekleidungsangebot so schlecht war und zur größten Unzufriedenheit führte. Und aus diesem Grunde war die Zeit vielleicht auch reif für so eine ganz neue Sache. Von der Planung über das Material bis hin zum Entwurf und dann wieder bis hin zum Verkauf im Laden. Alle diese Bereiche lagen mehr oder weniger in einer Hand. Vorher war es ja so, dass im Modeinstitut Reglementierungen stattfanden auch in der Kollektion des Modeinstitutes schon. Aber noch schlimmer war ja, dass die Firmen das nicht realisieren konnten, weil sie eben ihre Pläne zunächst erstmal erfüllen mussten. Und dieses Exquisitunternehmen funktionierte also anders.
Diese Exquisitläden, die haben ja auch einen eigenen Ruf. Wer ging dahin und kaufte sich was für wie viel?
Also die Exquisitläden waren ja gedacht für junge Leute, die erfolgreich im Beruf waren, eine Kleidung zu schaffen, wo sie auch äußerlich ihre Leistung repräsentieren konnten, dafür etwas mehr Geld hinzulegen. Das waren sie absolut, ja.
Etwas mehr Geld, eine Duftmarke, was kostete da ein schönes Kleid?
300.
Das war sehr viel Geld in der DDR, oder?
Das war viel Geld und Bläserjacken, die wir sehr liebten, 500 unter Umständen, aber man hatte es jahrelang. Also Exquisit hat ja dann auch so gearbeitet, dass eine Basisgarderobe eigentlich angeboten wurde und eine neue Kollektion baute immer auf die vorhergehende auf, sodass man Sortimente kaufen konnte, die man in der nächsten Saison durch Zugaben und Details aufgefrischt hat, sodass die Langlebigkeit mit drin enthalten war.
Letztlich ist das ja ein ganz moderner Ansatz. Alles soll zu kombinieren sein, nachhaltig sein, langlebig sein. Wie schauen Sie eigentlich, Frau Mücke, auf die heutige Modeszene? Auf der einen Seite die Billig-Shirts und auf der anderen Seite eben auch im Zuge des ökologischen Bewusstseins auch wieder Nachhaltigkeit. In gewisser Weise trifft sich ja da was.
Ja, ganz genau. Also wir sprechen heute von Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Klassik ist ja ein Teil dieses neuen Denkens. Und wir haben das immer angestrebt. Heute ist es natürlich so, dass die Materialien, die Materialmischung, die gerade der normale Handel bekommen hat, nicht recycelbar sind. Und es wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, nicht recycelbare Materialien zu verarbeiten, weil es einfach nicht geht. Unsere Ressourcen sind absehbar irgendwann alle und wir müssen ganz neue Sachen überdenken. Andere Konzepte müssen her heute.
Ich stelle mir gerade vor, dass Eva Mücke womöglich ein bisschen still in sich hineinlacht, wenn sie auf unsere heutige Szene guckt und denkt, naja, in den 60er Jahren in der DDR, als wir alle sehr, sehr wenig hatten, da haben wir das alles schon vorgemacht. Ist da was dran?
Ja, ein bisschen haben Sie recht. Wir haben schon in der Hochschule davon gesprochen, eine Basisgarderobe uns zuzulegen und diese aufzufrischen mit den nächsten Dekaden. Also das ist sehr alt, diese Idee.
Zugleich, Frau Mücke, wenn in einer Gesellschaft, wo alle gleich sein sollten und einige ein bisschen gleicher waren, doch die einen in den Exquisitladen gehen konnten und sich was Schönes kaufen für relativ viel Geld und die anderen die Möglichkeiten nicht hatten, schürt das ja auch Neid und Frust. Was haben Sie davon denn mitbekommen?
Ja, natürlich haben wir das auch mitbekommen. Aber es ist ja so, das Exquisitangebot machte 20% der Gesamtbevölkerung des Angebots aus.
Eben.
Und ja, natürlich, es war wenig. Aber mit der Zeit wurde es akzeptiert. Und ich muss sagen, jeder ging dann irgendwann mal in den Exquisitladen und kaufte sich ein Stück, was er dann fast 10 Jahre auch hatte, ja.
Frau Mücke, was ist eigentlich Ihr persönlicher Stil? Was ziehen Sie selber gerne an bis heute?
Oh, das ist sehr eigenwillig. Also ich trage sehr gern Schwarz. Natürlich nicht ohne Poesie und ohne Schönheit. Ich mochte nie auffallen. Ich wollte meine Figur immer sehr zurücknehmen, um das, was ich arbeitete oder was ich durchsetzen wollte, auch wirklich durchsetzen konnte dadurch.
Der Satz, ich bin immer ungern aufgefallen, ist ja fast ungewöhnlich für eine Frau, die, naja, sich der Mode verschrieben hat, auch ein bisschen was herzeigen will. Wo kommt das her?
Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich wollte unscheinbar erscheinen und wichtig war mir, wie gesagt, das, was ich durchsetzen wollte. Und ich habe es am besten gekonnt, indem ich mich selber, meine Kleidung sehr zurückgenommen habe. Aber wie gesagt, ich habe schon gemeint, dass ich natürlich Schwarz sehr gute Materialien bevorzugt habe und eine sehr klassische Garderobe angestrebt habe. Das heißt also Dinge, die ich sehr lange tragen konnte und die ich auch aufgefrischt habe durch ein Tuch oder Kleinigkeiten.
Ich sag mal das noble Understatement. Ist das okay?
Ja.
Wie schauen Sie denn auf das doch heute sehr oft zu sehende Rentnerbeige, das einem überall begegnet?
Oh, schrecklich. Ich finde es furchtbar, es sieht schlimm aus. Mir setzt daran zu, dass es sehr alte, bekannte Sachen, die in der DDR produziert wurden. Das ist auf dem ersten Blick sichtbar. das macht mich schon traurig. Aber sicherlich sind die älteren Leute auch nicht mehr so beweglich und stellen da ihre Kleidung um. Man muss ihnen das verzeihen.
Sie enden immer mit einer freundlichen Diplomatie, Frau Mücke. Also das Rentnerbeige gefällt Ihnen nicht, aber Sie wissen es, muss man es ertragen. Ich frage mich ganz unabhängig von Ausbildung und Planung, so, wenn Sie eine Frau sehen, ziehen Sie sie eigentlich mit dem inneren Auge immer automatisch neu an?
Nein, eigentlich nicht. Ich betrachte sie eher. Ist sie gut angezogen oder ist sie es nicht?
Und wann ist sie es und wann ist sie es nicht?
Ja, sehr auffällige, aufdringliche Kleidung stört mich wahnsinnig. Stört mich für die Unterhaltung, für das Gespräch, mag ich nicht so gerne leiden.
Und Frau Mücke, wenn wir uns zuhören, da höre ich manchmal so ein Zettelknatschen. Entwerfen Sie gerade was? Zeichnen Sie gerade was? Oder was ist da los?
Tatsache ist, dass ich immer ein Blatt und ein Stift neben mir liegen habe. Es ist eine reine Nervosität von mir, dass ich damit rumspiele. Aber ich werde mir Mühe geben, es sein zu lassen.
Wieso? Jetzt weiß ich doch wenigstens, was am anderen Ende der Leitung genau passiert. Frau Mücke, was bedeutet eigentlich, Gretchenfrage, was bedeutet eigentlich Mode für Sie?
Mode erzählt uns, dass man sich in erster Linie sehr wohlfühlen muss in der Kleidung, die man trägt. Man wählt ja selber das aus, was man gerne mag. Und da sind in erster Linie zu nennen beste Stoffqualitäten, in denen man sich wohlfühlt, die weich fallen, die Persönlichkeit vielleicht unterstützen. Mir geht es weniger um einen Wechsel oder um aktuelle Dinge, die sehr innen, sehr aktuell sind, sehr getragen werden sollten, das interessiert mich alles gar nicht. Mich interessiert, was steht mir, womit kann ich meine Persönlichkeit ausdrücken. Ich habe mich in der Kleidung deshalb immer sehr zurückgenommen, weil ich mich auch stark geschminkt habe, um meinem Gesicht Ausdruck zu verleihen, damit ich das, was ich erreichen wollte, auch erreichen kann. Mhm. Deshalb habe ich mich sehr zurückgenommen.
Mode erzählt ja auch über die Geschichte von Gesellschaften. Also Beispiel in den 20ern, als Frauen endlich wieder Luft bekamen und das Korsett fiel. Oder die 1980er mit diesen überbreiten Schultern. Das erzählt ja auch von gesellschaftlichen Entwicklungen. Ich habe mich gefragt, Frau Mücke, welche Zeit, ganz unabhängig davon, ob es möglich wäre oder nicht, welche Zeit lieben Sie besonders, hätten vielleicht sogar gerne drin gelebt?
Also ich finde historische Kostüme fantastisch, ich finde sie traumhaft schön und zeichne sie gerne. Aber ich muss sagen, mir sind sehr in Erinnerung geblieben die 80er Jahre mit den sehr, sehr breiten Schultern. Viele mögen sie gar nicht, aber ich finde sie nicht schlecht und ich habe sie besonders geliebt, weil sie den Brustumfang sehr wegdrückten und eigentlich eine männliche Figur hervorbrachten dadurch oder eine etwas mehr männliche Figur.
Vielleicht. Sehr erstaunlich, viele können sie ja inzwischen gerade deshalb nicht mehr ausstehen, weil die Frauen da so diese ganzen breiten Schultern
hatten. Ja, ich weiß das. Ich weiß das, ich fand's toll.
Frau Mücke, Sie haben ja auch viele Jahre, ich sag mal, an Ihrer Hochschule in Berlin-Weißensee unterrichtet. Was haben Sie denn beim Unterrichten besonders wichtig gefunden, jenseits von Schnittmustern und Knöpfen und Anpassen? Was für einen Geist wollten Sie womöglich weitertragen?
Ich bin also zur Hochschule als Lehrerin, als Lehrer zurückgegangen, mehr oder weniger, weil mein Chef, Professor Arthur Winter, der ja Chef von Exquisit war, auch eines Tages angeboten bekam, die Abteilung in der Hochschule zu übernehmen. Er hat dies getan, aber ich habe gemerkt, dass er dort einen Partner brauchte, auf den er sich vielleicht verlassen konnte. Ich wollte von Exquisit nicht weggehen, aber ich habe es dann letzten Endes doch getan, weil ich merkte, ich muss es irgendwie tun.
Was war Ihnen beim Unterrichten wichtig? Welchen Spirit wollten Sie vielleicht auch weitertragen in diese Hochschule, die Sie ja auch geliebt haben schon als Studentin? Was war Ihnen wichtig?
Also ich wollte gerne, dass die Studenten an realen Aufträgen arbeiten. Ich habe meine Lehre immer so gehandhabt, dass ich Fantasieaufgaben gestellt habe. Fantasieaufgaben, die manchmal absolut gar nichts mit dem Trend und mit der Mode zu tun hatten. Nachdem 1989 die Situation wieder völlig veränderte, hatte ich die Möglichkeit, die Leitung der Modeabteilung in der Hochschule zu übernehmen. Ich konnte dort zu der Zeit natürlich ganz andere Aufgaben anstreben. Und ich habe mit Studenten und mit Studenten aus Venezuela die 200-jährige Südamerika-Reise des Alexander von Humboldt bearbeitet. Das ist eine Fantasieaufgabe für mich. Es ist keine Aufgabe, wo irgendwelche aktuellen Trends vorkommen.
Heißt das, geh als Forscher in Gedanken auf die Reise und zeichne mal was?
Ich bin zunächst alleine nach Caracas gefahren, das zweite Mal mit 7 Studenten und habe dann eine dortige Modeschule gefunden, die mitmachten. Und Humboldt hat ja die Pflanzenwelt, die Wasserwelt, die Insektenwelt erforscht und wir haben traumhafte Modelle gemacht, die eben durch ganz dünne Materialien Gespinste um den Kopf hatten, also als Kragen oder als Collier. Und das waren eigentlich mehr Kulturbetrachtungen, weniger aktuelle Mode. Aber sie waren auf dem menschlichen Körper gemacht oder und auch für den menschlichen Körper gemacht. Und diese Kollektion haben wir im Goethe-Institut in Caracas gezeigt. Im Goethe-Institut hatte ich die Verbindung. Wir haben sie in Berlin im Haus der Kulturen der Welt gezeigt vor den damaligen Bundespräsidenten. Und es war eine wunderbare Aufgabe und Sache. Das nenne ich Fantasieaufgabe.
Frau Mücke, ich darf noch mal zurückhüpfen. Also für die Modeszene gibt es natürlich Hauptstädte. Die sind zum Beispiel Paris und Mailand. Ja. Haben Sie da eigentlich zu DDR-Zeiten hinfahren dürfen? Und denn Sie waren nicht in der Partei, soweit ich weiß.
Nein, ich war nirgends drin. Ich habe auch Gott sei Dank durch meinen Chef keine Probleme gehabt. Ich wurde nie gedrängelt. Also es war sehr angenehm.
Dann frage ich mich, wie sind Sie auf diese Modenschauen gekommen? Das ist ja ungewöhnlich. Eine Frau, die nicht in der Partei ist und die dann trotzdem nach Paris fährt und nach Mailand.
Wissen Sie, der Professor Winter hatte mir vertraut. Ich habe eine Familie gehabt. Ich hätte diese Familie nie verlassen. Ich glaube, es war ein großes Vertrauen da. Ich bin nach Mexiko gefahren, bin nach Paris gefahren. Es hat alles stattgefunden.
Frau Mücke, ich glaube, eine 83-Jährige darf ich das mal ganz frech freundlich fragen. Wenn Sie so auf Ihr Leben schauen, mit welchen Empfindungen tun Sie das? Haben Sie Wesentliches erreicht? Haben Sie was verpasst? Würden Sie heute was anders machen? Sind Sie ganz zufrieden?
Also ich muss sagen, wenn ich das so betrachte, dass ich eigentlich immer etwas Glück gehabt habe. Ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich habe mich, wenn ich genug hatte irgendwo, habe mich neu bemüht, etwas anderes zu finden, habe ich auch getan. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben.
Frau Mücke, eine Frage ganz zum Schluss. Was kommt Ihnen nie, aber auch niemals in den persönlichen Kleiderschrank, weil Sie es schrecklich finden?
Also nie kommt bei mir in den Kleiderschrank kommen Leggings. Die finde ich wirklich sehr schrecklich. Und ich finde allen Menschen, vor allen Dingen, man sieht leider so sehr junge Leute, die so sehr stabil sind, in diesen Leggings. Und wenn Sie wüssten, wie sie aussehen, dann würden Sie bestimmt diese Sachen nicht tragen. Also das kommt bei mir nicht in den Schrank.
Ja. Und stabil ist ein wunderschöner Ausdruck für pummelig, wurschtig, wenn sich die Leggings so spannen. Eva Mücke, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.